Ihr Lieben, die Bücher der hebräischen Bibel waren längst geschrieben. Jesus und das Neue Testament waren noch lange nicht in Sicht. Und es war eine Zeit des Umbruchs für die Israeliten. Das alte, hergebrachte, der Glaube der Väter und Mütter prägte das Leben und den Alltag, und doch dämmerte eine Zeitenwende herauf. Mit der alten politischen Ordnung, mit der nationalen Souveränität war es vorbei. Fremde Herrscher teilten sich das Gebiet, die Grenzen waren neu gezogen worden. Und das brachte es mit sich, dass Fremde ins Land kamen. Auf einmal hatte man Nachbarn, die sprachen eine andere Sprache, hatten andere Ess- und Trinkgewohnheiten, zogen sich anders an und hatten auch einen anderen Glauben, beteten zu anderen Göttern. All das erlebten und spürten die frommen Juden. Es waren keine leichten Zeiten. Um 200 vor Christus. Und wie das immer so ist, gab es die Konservativen und die Modernisten. Leute, die am liebsten ihre Zeit zurückhaben wollten, so wie es nach alter Väter Sitte gewesen ist, als alles noch klar sortiert war. Und es gab die anderen, die neugierig waren auf das Neue, auf das, was fremd erschien. Die wollten es ausprobieren. Manches war damals ähnlich, wie es uns heute geht. Mit Globalisierung, mit Neudefinition, was Mann und Frau ist und was es sonst noch alles zu geben scheint. Klar, heute geht das alles viel schneller und ist auch noch viel radikaler, viel krasser. Dennoch, wir können von den Alten lernen, die auch mal jung waren. Damals, um 200 vor Christus, machte ein jüdischer Theologe in Jerusalem ein Haus der Bildung auf. So etwas wie eine Volkshochschule. Jesus Sirach hieß dieser Lehrer. Sein Vorbild waren die griechischen Philosophenschulen, die auch hier und da aufgemacht hatten, wo es um Philosophie ging. Jesus Sirach dachte nun, jetzt müssen wir auch eine Schule aufmachen, wo es um den Glauben Israels geht. Er wollte im Diskurs mit den Lebens- und Glaubensentwürfen seiner Zeit, die zu Nachbarn geworden waren, den jüdischen Glauben stark machen und erklären, was ist eigentlich das Besondere, das Einmalige daran, was unterscheidet uns. Am Ende seiner aktiven Zeit hat er ein Buch geschrieben und siehe da, dieses Buch ist erhalten geblieben. Es steht nicht in der Bibel, so wie wir die Bibel kennen, aber es gibt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament in dieser Zeit von 400 Jahren eine ganze Reihe von Schriften, und die sind von den Christen auch adaptiert worden. Und dann hat es immer wieder Streit gegeben, gehören die da rein, gehören die da nicht rein. Martin Luther hat sie am Ende rausgenommen, hat aber gesagt, es ist trotzdem gut, sie zu lesen. Die sogenannten apokryphen Schriften. Und heute für mich eine Premiere, nun eine Predigt zu einem dieser apokryphen Schriften. Ein Text aus dem Buch Sirach, was man so als normaler Bibelleser vielleicht noch nie gelesen hat. Das Thema heute, Sonntag, Rogate, betet das Beten. Beten gehört ja zum Urbestand menschlichen Daseins. Alle Menschen, alle Kulturen, alle Religionen kennen Beten. Trotzdem ist Beten nicht gleich Beten. Es gibt Unterschiede. Wenn das nicht so wäre, wären alle Religionen gleich. Und dann wäre es genug, wenn Menschen überhaupt religiös wären. Was ist aber das Besondere am jüdisch-christlichen Glauben, am Beten zum Gott Israels? Jesus Sirach ist davon überzeugt, dass es etwas Besonderes gibt. Und er richtet unser Augenmerk auf zwei Dinge. Zuerst stellt er den Gott Israels vor, der eben anders ist als die anderen Götter. Und dann sagt er noch etwas zur inneren Haltung des Betens. Denn die ist bei Menschen auch durchaus unterschiedlich. Bei beiden Themen geht es ihm um ein und dasselbe. Er möchte zum Beten ermutigen. Zum Beten zu diesem einzigartigen, menschenfreundlichen Gott. Diesem Gott könnt ihr vertrauen. Davon war er überzeugt. Also die ersten Verse, wir haben es ja gerade schon gehört. Dieser Gott hilft den Armen ohne Ansehen der Person. Und er erhört das Gebet des Unterdrückten. Er verachtet das Flehen des Waisen nicht, noch der Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt. Gott ist parteiisch, nicht neutral. Er schaut voller Liebe auf die Menschen. Und da, wo jemand Leid oder Unrecht erfährt, da ist Gott ganz nahe. Das lässt ihn nicht kalt. Ihr Lieben, das klingt für uns ganz vertraut und selbstverständlich, ist es für uns auch. Aber in den Religionen der Völker ist das durchaus anders. Da ist Gott vielleicht der unbewegte Beweger, der am Anfang mal die Welt erschaffen hat und seitdem lässt er die Sache laufen. So glauben auch viele Menschen, die wenig von Gott wissen, dass das so ist. Am Anfang vielleicht ein Schöpfer, aber weit, weit weg und kein Interesse an uns und andersrum. Und wir projizieren das ja vielleicht dann auch auf Gott. Weil wir kein Interesse an Gott haben, wird auch Gott kein Interesse an uns haben. Aber das stimmt nicht. So ein Glaube gibt keine Hoffnung. So ein Glaube macht höchstens mal Stress. Denn so einem Gott müssten wir ja gerecht werden. Und wenn wir gar von ihm etwas wollen, müssten wir ihn beknien, bestechen, mit Opfern freundlich stimmen. Jesus Sirach sagt, so ist Gott nicht. Er zählt hier drei Versprechen auf, die er gibt. Erstes Versprechen, Gott hilft. Gott hilft wirklich. Es ist nicht das Beten, das uns hilft. Da ist einer, der greift in unser Leben wirklich ein. Beten hilft natürlich auch, weil es unsere Haltung zu den Dingen, die geschehen, vielleicht verändert. Aber das Entscheidende am Gott Israels ist, davon ist Sirach überzeugt, er hilft. Ein Unterschied zu aller Esoterik und zu vielen anderen Vorstellungen von Gott. Auch zu aller Selbsterlösungsfantasie, als wenn wir alles nur selber tun müssten und könnten. Wenn wir in einer Notlage wirklich Besserung erfahren haben, dann gebührt Gott die Ehre. Er hat geholfen. Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person. Mich entlastet das, wenn ich das glauben kann. Dass, wenn etwas geschieht, was ich für falsch halte, muss ich nicht unbedingt selber daran schuld sein. Dann habe ich nicht selber unbedingt etwas falsch gemacht. Und wenn eine dringende Bitte nicht zu einer Veränderung führt, ja, was dann? Kommen wir gleich noch zu. Dann bete weiter. Du darfst wissen, Gott hilft dem Armen ohne Ansehen der Person. Zweites Versprechen, Gott erhört Gebet. Es ist nicht egal, ob Menschen beten oder nicht. So könnte man ja auch sagen, wenn sowieso Gottes Wille geschieht, was soll ich dann noch beten? Das stärkste Bild in diesem Abschnitt von Sirach, den wir gerade gehört haben, ist für mich dieses: Da laufen einer Witwe die Tränen die Wange herunter. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, komisch, das habe ich sonst in meinen mir vertrauten Bibeltexten so krass noch nie gelesen. Spätestens da merkt man, hops, das ist ja ein Text, den ich so noch nicht kannte. Da laufen einer Witwe die Tränen die Wange herunter. Manchmal packt einen die nackte Verzweiflung. Und das lässt Gott nicht kalt. Ich habe das in dieser Woche an einer Stelle mal sehr deutlich erlebt, abends die Nachrichten geschaut. Und da wurde berichtet von Madagaskar, dieser großen Insel östlich von Afrika, wo es seit 3 oder 4 Jahren in der Südhälfte fast überhaupt nicht geregnet hat. Dann wurden Kinder gezeigt, die nur noch Haut und Knochen sind. Da sterben Menschen an Hunger, weil sie partout nichts mehr zu essen finden. Und sind schon froh, dass jetzt Heuschrecken schlüpfen, dass sie wenigstens Heuschrecken essen können. Und als ich diese Bilder gesehen habe, bin ich zu meinem PC gegangen und habe meine Bank angewiesen, eine Spende an eine Hilfsorganisation weiterzuleiten. Ein Impuls. Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Und Sirach sagt, Gott ist auch so. Wenn er eine Not sieht, dann lässt ihn das nicht kalt. So wie wir das ja auch manchmal erleben. Und wie viel Not wird nur deshalb nicht beseitigt, weil wir sie nicht sehen, weil wir nicht hinschauen. Gott hilft, wo er eine Not sieht. Das bezeugt Sirach. Darum lohnt es sich zu beten, ihm das vorzuhalten. Und das dritte Versprechen: Gott verachtet den Verlierer nicht. Das ist etwas versteckt formuliert hier drin. Er nimmt Menschen an, so wie sie sind. Niemanden zu verachten erfordert eine gewisse innere Stärke, innere Größe. Wenn wir einen sehen, der arm dran ist, dem es schlecht geht, dann denke ich jedenfalls manchmal, ja, der hat halt selber Schuld. Der hat was falsch gemacht. Der hat sich nicht genug bemüht. Und manchmal stimmt das ja auch. Manchmal aber auch nicht. Und wer bin ich, dass ich darüber urteile? Dieser innere Gedanke kommt aus dem Impuls, dass ich mich abgrenzen möchte von dem, dass ich vergleiche und denke, ich habe es ja richtig gemacht, mir geht es ja besser. Und mein Seelchen braucht das. Gott braucht das nicht, sich zu vergleichen, sich abzugrenzen und sagen, ich bin gut, der andere ist schlecht. Er nimmt jeden an, so wie er ist. Wer zu ihm ruft, dessen Gebet erhört er. Und damit komme ich zu dem anderen, was Jesus Sirach sagt, zu der inneren Haltung beim Beten. Wieder der Unterschied zu den anderen Religionen. Jesus sagt, das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken. Was ist denn Demut? Der Demütige weiß, dass er Hilfe braucht. Wie schlecht muss es uns gehen, bis wir das zugeben, dass wir Hilfe brauchen? In der Seelsorge merke ich das ganz oft. Wenn einer wirklich um Hilfe bittet, dann geht es ihm wirklich ganz schön schlecht. Meine Frau arbeitet in der Suchtberatung. In der Sucht ist das auch sehr deutlich. Wie tief muss ein Mensch erst fallen, bis er um Hilfe bittet? Wir haben zutiefst gelernt, wer um Hilfe bittet, der gibt damit preis, dass er nicht alleine klarkommt. Der zeigt eine Schwäche. Und eine Schwäche zeigen, das machen wir nicht, weil wir da ja verletzbar sind. Wer macht das schon? Und Sirach sagt, erst an diesem Punkt beginnt das Gebet, das sich von den Heiden unterscheidet. Klar, wir kennen Lobgesänge, liturgische Gottesdienste, Rituale. Kennen die anderen alles auch. Auch wer ein Vaterunser betet, gedankenlos, weil man die Worte ja auswendig kann, macht nicht viel anderes als manch einer, der in seiner Religion auch ein gelerntes Gebet betet. Die innere Haltung ist der Unterschied. Das andere ist nicht verkehrt, auch das ehrt Gott. Lobgesänge, prima, Musik, alles. Wir können viel tun, um Gott zu loben. Und das können andere auch. Selbst die Schöpfung lobt Gott. Die Bäume klatschen in die Hände, das Meer braust, alles zur Ehre Gottes. Auch die Heiden loben Gott. Das soll man gar nicht schlecht machen oder verachten. Aber der demütige Beter, auf den richtet Sirach hier seinen Blick. Das Gebet eines Demütigen dringt durch die Wolken, doch bis es dorthin bleibt er ohne Trost. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt und den Gerechten ihr Recht zuspricht. Also auch das passiert ja beim Beten, sagt Sirach, dass man den Eindruck hat, es passiert gar nichts. Er hat das hier in dieses Bild verpackt. Das Gebet dringt durch die Wolken bis zu Gott hin. Und bis es da ist, passiert gar nichts. Solange bleibt der Beter ohne Trost. Was soll man denn dann machen, wenn man den Eindruck hat, es passiert nichts? Sirach sagt, der Demütige lässt nicht nach, bis der Höchste sich seiner annimmt. Wie lange sollen wir beten? Wie lange? Wer so fragt, empfindet einen Schmerz, ganz klar. Der ist mit seiner Geduld vielleicht am Ende. Der hat vielleicht schon viel gebetet und gerungen. Und sein Gebet scheint nicht erhört worden zu sein. Die Antwort auf das Wie lange lautet nicht, bis ich meinen Willen habe, sondern bis in deiner Seele Friede einkehrt. So lange sollen wir beten. Es kann auch sein, dass nicht unser Wille geschieht, dein Wille geschehe. Bis wir Frieden darüber haben, so lange sollen wir beten. So verstehe ich diesen Satz, bis der Höchste sich seiner annimmt, bis Gott meiner Seele Frieden schenkt. Das ist das Ziel des Gebets des Demütigen. Es sind nicht immer unsere Wünsche, die Gott erfüllt, wohl aber seine Verheißungen. Auf die können wir uns verlassen. Amen.